Ich habe tatsächlich im Wechselraum einfach irgendwann den Arm rausgemacht, weil ich bis dahin Lisa noch nicht irgendwie gehört hatte und mir nicht sicher war, ob sie vielleicht schon gerufen hat und ich sie einfach nicht hören konnte auf dieser Bahn, weil es einfach so unfassbar laut war.
Olympia-Bronzemedaille mit der Staffel und mit 10,93 Sekunden neue persönliche Bestzeit beim ISTAF in Berlin und damit schnellste Deutsche seit 1988. Ich glaube, ein schöneres Finale unserer Serie Schnell nach Paris mit Gina Lückenkämper hätte es nicht geben können.
Der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
Dann, ja, herzlich willkommen, Gina.
Hallo.
Ja, Gina, ich glaube, unsere Serie hätte kein schöneres Ende nehmen können. Ich habe natürlich auch mehr mitgefiebert in dieser Saison als sonst, weil wenn man nochmal in so einem engen Kontakt steht und sich immer mal austauscht, dann hat man das Ganze nochmal mehr im Bilde. Aber was jetzt so bei dir noch in den letzten Wochen passiert ist, da würde ich vorschlagen, steigen wir gleich ein. Aber als erstes mal, wie geht's dir?
Oh ja, mir geht's soweit ganz gut. Ich glaube, ich habe mir tatsächlich jetzt bei meinem letzten Saisonrennen irgendwie so eine ganz leichte Erkältung nochmal eingefangen. Also zumindest habe ich so ein bisschen Schnupfen. Also von daher entschuldige ich mich an der Stelle, falls sich das so ein bisschen nasal heute anhört. Aber bis auf so ein bisschen Schnupfen geht's mir ansonsten wirklich sehr, sehr gut.
Und ich sag mal, besser nach dem Wettkampf als davor.
Ja, definitiv. Jetzt kann ich damit leben.
Zu deinem letzten Wettkampf, zu dem ISTAF, würde ich vorschlagen, da kommen wir zum Schluss. Jetzt würde ich sagen, die Serie heißt ja Schnell nach Paris. Die ersten Folgen, da haben wir uns noch reich vor den Olympischen Spielen ja aufgehalten. Und Paris 2024 ist vorbei. Ich glaube, die meisten von uns saßen sehr, sehr viele Stunden vor dem Fernseher, vor dem Stream oder vielleicht auch im Stadion und durften so die Kulisse in Paris, in den Stadien, aber auch auf den Straßen mitbekommen, die einfach gigantisch war. Und jetzt aber mal so aus deiner Sicht als Athletin, wie war Paris für dich? Wie war vielleicht schon mal so die Ankunft in der Stadt?
Ja, also die Spiele waren für mich unfassbar krass. Also das sind jetzt ja am Ende meine dritten Olympischen Spiele bereits gewesen. Aber sowas wie in Paris habe ich bisher vorher noch nicht erlebt. Ich meine, klar, gut, die letzten Spiele in Japan waren halt auch Corona-Spiele. Das heißt, ohne Zuschauer, alles auf Abstand ausgelegt. Aber das war jetzt halt in Paris komplett gegensätzlich. Ich hatte jetzt ja das große Glück, dass ich schon ein bisschen länger in Paris vor Ort anwesend sein durfte. Ich durfte ja früher anreisen, da mein Coach ja auch schon früher in Paris anwesend war und wir dann einen Antrag gestellt hatten über den Deutschen Leichtathletikverband und den DOSB, ob es irgendwie möglich ist, dass ich schon früher da sein kann, um einfach noch mit ihm gemeinsam vor Ort trainieren zu können. Und dem Ganzen wurde ja auch stattgegeben. Da bin ich auch nach wie vor echt sehr, sehr dankbar für, dass wir das machen durften. Und dadurch war ich jetzt tatsächlich mal einmal von Anfang bis Ende im Olympischen Dorf. Also von Eröffnungsfeier oder also von dem Tag vor der Eröffnungsfeier bis tatsächlich die Abschlussfeier durch war. Und das war schon krass. Das war schon ein sehr langer Zeitraum. Am ersten Tag, als ich angekommen bin, bin dann halt alleine gereist, war eine Einzelreisegruppe, wurde am Flughafen direkt sofort herzlich von Volunteers in Empfang genommen, habe einen Shuttle ins Dorf bekommen, wurde im Dorf von jemandem vom deutschen Team direkt in Empfang genommen, vom DOSB, der dann mein Ansprechpartner für die ersten Tage war, weil natürlich auch vom Deutschen Leichtathletikverband halt noch niemand außer mir da war. Ich war die einzelne Vertretung des DLVs vor Ort für die ersten paar Tage. War aber auch mal eine ganz nette Erfahrung und war auch nicht schlecht. Ich bin ja Gott sei Dank nicht auf den Mund gefallen und komm klar. Und dann, ja, ging es für mich erstmal zum Deutschen Haus. Da wurde ich mit diesem wundervollen Lied empfangen auf den Lautsprechern vorm Haus, was der, ja, was Team Deutschland quasi so als Teamlied halt ja so bestimmt hat, ne? Also jetzt für immer. Und ja. Das war schon ganz cool. Also es war echt alles so der absolute Wahnsinn. Das Apartment war dann wirklich auch echt nett, in dem ich dann mit den Staffelmädels wohnen sollte. Das heißt, ich hatte das große Glück, die erste Zeit das Apartment für mich alleine zu haben, bis die Becky angereist ist. Und bis dann der Rest der Staffel war, waren wir dann auch sogar nur zu zweit. Heißt, ich hatte in der Anfangszeit tatsächlich einen Rückzugsort. Und das ist Olympischen Dorf, wenn man die ganze Zeit mit so vielen Menschen unterwegs ist, von so vielen Menschen umgeben ist. Sau, sau wertvoll und echt eine coole Sache gewesen. Da war ich sehr dankbar für. Wurde aber auch trotz alledem, als ich dann das erste Mal direkt in die Mensa gegangen bin zum Essen, da habe ich mich mit der Kim Bui verabredet, mit der ehemaligen Turnerin. Die war ja da, weil sie für die IOC-Athletenkommission zur Wahl gestanden hat. Die hatte mir schon von vornherein gesagt, ich soll ihr sagen, wenn ich da bin, dann gehen wir direkt mal essen. Die hat mich ja Gott sei Dank an die Hand genommen, weil es sind echt im ersten Moment so, so unfassbar viele Eindrücke, die auf einen einprasseln, die man zu verarbeiten hat. Und dann ist es wirklich cool, wenn man jemanden hat, der schon da war und der zumindest schon mal einen Tag da war und zumindest dann auch in der Mensa weiß, wo man was findet, wie die Abläufe sind und an dem man sich einfach halten kann und bei dem man einfach schlicht und ergreifend bei seinem ersten Mal in dieser Mensa einfach mitlaufen kann, damit man da erstmal klarkommt und sich zurechtfinden kann, weil das ist halt eine riesige Mensa für alle Athleten, die da in diesem olympischen Dorf wohnen und so für über 10.000 Leute. Wahnsinn. Das ist schon der totale Wahnsinn. Also es ist schon krass. Und ja, an meinem ersten Tag bin ich wirklich schachmatt ins Bett gefallen, weil ich einfach fertig war, weil es so viele Eindrücke waren, die es zu verarbeiten gab.
War am ersten Tag auch schon die Eröffnungsfeier oder hattest du da nochmal ein oder zwei Tage in Puffer?
Da hatte ich tatsächlich nochmal einen Tag Zeit. Also die Eröffnungsfeier war dann erst am nächsten Tag. Für mich war aber auch das Schöne, dass ich morgens schon in aller Früh geflogen bin. Also ich glaube, mein Abflug aus Nürnberg war irgendwie morgens um 8. Das heißt, ich habe tatsächlich auch den Tag davor quasi einen kompletten Tag gehabt. Ich glaube, ich war irgendwie um 11 spätestens im Olympischen Dorf, wenn es nicht sogar doch ein bisschen schneller ging. Also es war wirklich, ich habe einen kompletten Tag im Olympischen Dorf gehabt und am nächsten Tag war dann die Eröffnungsfeier und was auch ganz cool war, war, dass mein Coach für die Athleten bei uns aus der Trainingsgruppe das Training für uns alle so gestaltet hat tatsächlich, dass wir zur Eröffnungsfeier gehen können und dass wir das Ganze miterleben können. Seine Worte waren dann halt auch an der Stelle, weil ich dann nur meinem Freund geschrieben habe und ich so, ja, hey, Coach hat tatsächlich das Training so gestaltet, dass ich doch zur Eröffnungsfeier gehen kann. Also er hat mir die Entscheidung damit quasi abgenommen, weil ich war noch so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich es machen soll oder nicht. Ich hatte ja im Vorfeld selbst Corona, war mir deshalb nicht sicher, ob das so sinnig ist, von der Belastung her einfach diese Eröffnungsfeier dann nochmal wieder komplett mitzumachen, ob das so zielführend für mich ist. Aber als Lance dann halt das Training geschickt hat und halt auch dazu gesagt hat, hey, ich habe das jetzt so gestaltet, dass du zur Eröffnungsfeier gehen kannst, hat er mir halt die Entscheidung damit abgenommen. Und das hat mich natürlich super glücklich gemacht, weil ich war noch nie bei so einer Eröffnungsfeier im Vorfeld und habe das meinem Freund nur geschrieben. Und der hat nur meinen Coach angeguckt und hat gesagt, ich glaube, du hast jemanden gerade sehr, sehr glücklich gemacht. Und da waren seine Worte drauf. Ja, was soll ich sagen? Ich bin halt auch kein komplettes Arschloch.
Und es war ja dann auch wirklich eine absolut spektakuläre Eröffnungsfeier. Also es war ja ganz anders als alles, was man bisher gesehen hat. So raus aus dem Stadion, direkt in die Stadt. Also ich könnte mir vorstellen, dass das aus Athletenperspektive auch nochmal eine ganz andere Hausnummer war. Aber ja. Du sagst, du warst selbst ja noch nie bei einer Eröffnungsfeier dabei, aber so, dass die ganzen Wahrzeichen auf der Stadt mit den ganzen Booten, Schiffen, das hatte ja auch schon nochmal einen ganz besonderen Reiz.
Ja, voll. Also ich muss echt sagen, ich habe die Eröffnungsfeier selbst total genossen. Wir hatten super viel Spaß auf dem Boot. Es war echt eine total lustige Runde und einfach, also eine tolle Zeit. Also wenn ich da jetzt auch nochmal dran zurückdenke, habe ich direkt wieder ein Lächeln im Gesicht, weil ich da wirklich echt viel Spaß hatte auf dem Boot. Wir hatten ja auch noch das große Glück, dass wir so ungefähr die Hälfte der Strecke im Trockenen gefahren sind. Dann hat ja leider der Regen eingesetzt, aber auch der Regen hat die Stimmung eigentlich bei uns jetzt noch gar nicht zu sehr getrübt, weil wir aber auch eines der ersten Boote waren. Wir waren auf Boot 3. Und dementsprechend war halt auch überall die Euphorie noch extrem hoch, selbst als der Regen dann da war, als unser Boot halt gekommen ist, ne, weil wir immer noch eins der ersten Boote waren. Als wir allerdings von den Booten runter konnten, ja, was soll ich sagen, wir haben zwar so Regenponchos im Vorfeld bekommen, aber als wir von den Booten runter konnten, waren die Finger und es ist komplett schwielig. Also so, als wenn man viel zu lange in irgendeinem Gewässer sich aufgehalten hat oder viel zu lange in der Badewanne gesessen hat. Das war schon heftig. Also der Regen kam schon ordentlich runter. Aber nichtsdestotrotz, ich habe das total genossen. Wir hatten da echt super viel Spaß auf dem Boot die ganze Zeit. Die Stimmung war super. Tolle Menschen kennengelernt, mit tollen Menschen da auch Gespräche geführt. Also es war wirklich, wirklich eine schöne Eröffnungsfeier. Ich bin allerdings direkt, nachdem wir vom Boot runter konnten, gab es so halt die Möglichkeit, entweder zurück ins Olympische Dorf zurückzufahren oder noch zum Eiffelturm zu gehen und den Rest der Show noch mitzuerleben. Ich war so nass. Ich bin dann wirklich lieber zurück ins Olympische Dorf gefahren, war Abendessen und habe dann den Rest der Feier noch zu Hause dann in meinem Zimmerchen auf dem Livestream dann halt verfolgt und habe das Ganze dann da noch zu Ende geschaut, weil ich einfach so, so nass geworden bin, dass ich gesagt habe, das wäre jetzt, glaube ich, alles andere als zielführend, wenn ich mir das auch noch gebe.
Ja. Aber hast du in den darauffolgenden Tagen nochmal die Möglichkeit gehabt, ein bisschen dir Paris anzuschauen, die Stimmung da und vielleicht auch irgendwie andere Wettkämpfe? Oder war dann von da an der Fokus wirklich voll auf den 100 und auf den 4x100?
Ich habe tatsächlich am nachfolgenden Tag ja einfach Glück gehabt. Also da, ich sage immer die ganze Zeit, wenn ich die Story erzähle, da war das Glück wirklich mit den Dummen, weil ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ich hatte am Nachmittag, am nächsten Tag Training. Und wir hatten eine wirklich gute Trainingseinheit und als ich eine längere Pause hatte, habe ich dann doch mal aufs Handy geguckt und dann hatte ich eine Nachricht bekommen von Lena Schöneborn, meiner Adidas-Managerin, die dann halt nachfragte, hey Gina, hast du rein zufällig Lust, heute Abend mit uns zum Tennis zu gehen? Wir haben noch ein Ticket übrig und Angie spielt. Boah, und dann habe ich da gesessen, ich denke nur, Mensch, Angie beendet ihr hier ihre Karriere. Also ich würde die schon gerne nochmal spielen sehen und habe hin und her überlegt, weil ich ja selber zu dem Zeitpunkt halt auch einfach noch im Training war und habe da mal wegen den Zeiten geguckt, habe geguckt, wie die Shuttles vom Olympischen Dorf dann halt rausfahren zum Roland Garros, ob ich das irgendwie hinbekomme und habe dann festgestellt, okay, hey, mit so einem richtigen Abendessen schaffe ich es dann zwar nicht, aber ich hatte Datteln und habe dann halt gesagt, naja, ich habe zumindest das, was mich bis das Tennismatch durch ist, halt über Wasser hält und dann kann ich halt danach ein spätes Abendessen dann halt zu mir nehmen. Und habe dann gesagt, ich komme, habe mein Training fertig gemacht, bin dann schnell wieder ins Olympische Dorf gelaufen, habe geduscht, habe mich umgezogen und bin dann halt direkt zu den Shuttles und bin dann mit dem nächsten Shuttle rausgefahren zum Roland Garros, komme da an und wurde von meinen Adidas-Menschen in Empfang genommen mit den Worten, Mensch, Gina, du hast richtig Glück, weißt du eigentlich, wer jetzt gerade spielt? Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, wer vor Angie da jetzt gerade noch gespielt hat. Und ja, es stellte sich dann halt heraus, dass vor Angie gerade noch Nadal und Alcaraz im Doppel spielten.
Okay.
Und ich habe es wirklich nicht gewusst. Also ich bin da angekommen, ich sage, okay, cool. Wenn ich jetzt schon mal hier bin und ich mir das mal mit angucken kann, dann nehme ich das herzlich gerne mit. Mein Freund ist zu Hause völlig ausgeflippt, als er festgestellt hat, was ich mir da gerade noch angucken kann. Also dem hatte ich einfach nur...
Ach, übrigens, ich schaue mir jetzt noch das und das.
Ja, also ich hatte dem einfach nur stumpf so ein Bild davon geschickt, wie ich halt in den Rängen sitze und dass ich halt jetzt gerade beim Tennis bin. Und so nach einer halben Stunde, glaube ich, hat er dann doch mal geschaut, welche Namen da eigentlich auf der Anzeigetafel stehen. Und dann kam nur, was? Ich hasse es nicht, dass du dir das angucken kannst. Das ist richtig krass. Manche Menschen würden dafür ihr letztes Hemd geben, um das Spiel zu sehen. Und ich sage, ja, und ich bin hier einfach nur reingelaufen und die spielten gerade noch, weil ich war eigentlich nur da hingefahren, um Angie gegen Osaka spielen zu sehen. Das war dann nämlich das Spiel danach. Also war wirklich, wirklich ein sehr schöner Zufall einfach an der Stelle. Und noch viel schöner wurde es, als ich dann nach dem Spiel noch kurz mich mit ein paar Menschen unterhalten hatte, dann geguckt habe, wann der nächste Shuttle fährt, festgestellt habe, oh, in 10 Minuten ist Abfahrt. Dann bin ich losgelaufen, dass ich schnell diesen letzten Bus-Shuttle halt zum Olympischen Dorf bekomme und sitze in diesem Bus-Shuttle und 2 Minuten bevor die Tür zugeht, kommen da noch 3 Gestalten und steigen in den Bus zu mir rein. Da waren das Nadal, Alcaraz und ihr Trainer.
Nein.
Und das habe ich meinem Freund dann auch nur geschrieben. Der meinte nur, also, muss er schon sagen, Nadal wäre schon so ein Foto wert. Und Alcaraz meinetwegen auch. Und dann habe ich gesagt, okay, Botschaft angekommen. Ich bin normalerweise eigentlich echt nicht wirklich der Typ Mensch für sowas. Aber die beiden habe ich dann doch tatsächlich gefragt, als wir dann aus dem Bus ausgestiegen sind, ob ich noch kurz mit ihnen ein Bild machen könnte. Und das haben sie halt auch sofort gemacht. Also wirklich beide unfassbar sympathisch gewesen. Und das Bild ist einfach so witzig, weil wir sehen aus, als würden wir gemeinsam Zahnpasta-Werbung machen. Das ist so geil. Einer grinst breiter als der andere. Oh, das war ganz schön, ja. Aber das ist so das einzig andere Sportevent, was ich mir tatsächlich vor Ort angucken konnte. Ich war einmal beim Tennis und das war halt am Tag nach der Eröffnungsfeier, weil danach war der Fokus halt ganz klar auf meinen eigenen Arbeitsauftrag gesetzt, auf meine eigenen Starts. Und ja, von daher, danach habe ich es nicht nochmal irgendwo anders hingeschafft, aber das eine Ding ist auf jeden Fall eine Reise wert gewesen und ich hatte da auf jeden Fall auch sehr viel Spaß mit dabei.
Definitiv, also das hat sich gelohnt. Ja. Gut, dass du die Chance wahrgenommen hast. Und wir waren auch 2 Tage in Paris. An einem Abend hatte ich auch die Möglichkeit, im Stadion zu sein. Und ich fand insgesamt so die Stimmung in der Stadt. Es waren ja beim Eiffelturm waren Sportstätten, also im Prinzip überall in der Stadt verteilt, gab es ja die Möglichkeit, sich sportliche Events anzuschauen. Und insgesamt die Stimmung in der Stadt war schon krass. Also ich war ja auch in München 2022 war es, ist schon wieder 2 Jahre her. Das war schon herausragend, aber man hat dann doch nochmal gemerkt, die Olympischen Spiele sind auch nochmal ein anderes Niveau, ein anderes Level. Und wenn da wirklich die ganze Welt zusammenkommt, ich hatte das auch in unserer Abschlussfolge zu Olympia gesagt, es gibt ja nicht viele Ereignisse, wo die komplette Welt friedlich zusammenkommt, um irgendetwas zu feiern. Und das merkt man auch irgendwie, wenn man da so durch die Straßen zieht. Und deswegen fand ich das dann auch vor Ort unglaublich beeindruckend. Und auch im Livestream, muss ich sagen, wurde bei diesen Olympischen Spielen auch nochmal mehr für diesen, ich sag mal, Entertainment-Faktor getan. Also Stichwort Snoop Dogg. Ich weiß nicht, ob er dir auch mal irgendwo im Stadion über den Weg gelaufen ist. Aber er war ja nicht zufällig da. Und ich finde aber das Konzept, wie das Ganze aufgezogen wurde, das war schon sehr sympathisch.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ihn leider nicht gesehen. Ich habe nur ständig immer irgendwelche Bilder gesehen, wenn Snoop wieder in irgendeiner Sportstätte war. Mein Highlight sind vor allem auch einfach die Bilder, als er beim Reiten gewesen ist.
Ja.
In kompletter Reitmontur da, also gekleidet wie ein Dressurreiter. Das war wundervoll. Ich habe diese Bilder echt geliebt. Also das war schon echt cool. Und es kam halt auch einfach insgesamt wahnsinnig, wahnsinnig gut an, dass Snoop da die ganze Zeit bei allen möglichen unterschiedlichen Sportevents mit am Start war.
Und dann eine Sache. Ich hatte es eben angeschnitten, an einem Abend am 2. August, ich glaube der erste Tag des Zehnkampfs, hatte ich die Möglichkeit ins Stadion zu gehen und ich war auch das ein oder andere Mal schon auf einem Wettkampf, auf einer größeren Veranstaltung, aber die Stimmung hat mich da selbst als Zuschauer erstmal umgehauen. Also ich bin runter auf den Rang, auf meinem Platz und ich glaube, ich habe erstmal 10, 15 Minuten gebraucht, um mich zu sammeln, um erstmal zu realisieren, okay, was ist hier jetzt tatsächlich los, wo geht was ab und wo lege ich den Fokus drauf? Und ich habe mir dann einfach die Frage gestellt, wie verarbeitet man das als Athletin, als Athlet, wenn man in den Innenraum von so einem Stadion kommt? Also das war ja so brutal laut, es waren so viele Eindrücke. Also wie schafft man es, in so einer Situation den Fokus zu bewahren?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich hatte ja an dem 2. August in der Vormittagssession meinen ersten Start, die Vorläufe über 100 Meter und mich hat's auch völlig erschlagen. Also in der Abendsession rechne ich schon mit wirklich einem vollen Stadion und extrem krasser Stimmung. In der Vormittagssession allerdings nicht so. Also nicht so, besser gesagt. Das war total krass. Vor allem war für uns das Extreme, auf dem Warm-Up-Track ist es nicht so angekommen. Also auf dem Warm-Up-Track hat man nicht so krass gehört, wie extrem diese Stimmung wirklich im Stadion war. Also ja, man hat so ein bisschen mitbekommen, hey, okay, da scheint ganz gut Stimmung im Stadion halt zu sein, aber nicht ansatzweise so krass, wie es dann am Ende gewesen ist, wenn man dann da halt reingekommen ist. Das war völlig brutal. Also ich habe mich gefühlt, als wäre ich bei einem Fußballderby, stand aber halt in der Leichtathletik auf der Bahn, um da meinen Wettkampf zu machen. Fangesänge, alles Mögliche, also Dinge, die wir sonst ja eigentlich nicht so wirklich halt erleben.
Ja.
Und das war halt echt eine Ausnahmesituation. Ich muss echt sagen, mich hat das für meinen Vorlauf auch so ein bisschen aus der Bahn geworfen und ein bisschen überfordert, diese Situation in dem Moment, weil auf der einen Seite fand ich das total geil und ich habe wieder mal so gemerkt, was ich einfach auch für eine Faszination und für eine Liebe für diesen Sport halt einfach habe, weil ich das eigentlich total abgefeiert habe und das total cool fand. Auf der anderen Seite waren das aber so, so viele Eindrücke, die ich von jetzt auf gleich halt irgendwie verarbeiten musste und da irgendwie mit zurechtkommen musste und mich aber auch auf meinen eigenen Wettkampf konzentrieren musste, dass das alles andere als einfach war und ich da wirklich gestruggelt mit habe und aus dem Stadion rausgekommen bin, meinen Coach schon angeguckt habe und nur gesagt habe, ja, ich mache da mal einen Termin mit unserer Teampsychologin aus. Ich sag, weil damit, ich sag, das hat mir jetzt gerade so viel zum Nachdenken, zum Verarbeiten etc. gegeben. Wenn das am nächsten Tag irgendwie laufen soll, vor allem in einer Abendsession, wo ja auch dann mal Entscheidungen stattfinden,
ja.
Also in dieser Vormittagssession, wo mein Vorlauf war, da war ja noch nicht mal eine Entscheidung. Da ist ja noch nicht mal eine Medaille vergeben worden in dieser Session und die sind so ausgerastet. Also das war ja echt das Krasse daran. Und ich habe mich dann wirklich noch direkt am selben Nachmittag mit Tanja Damaske, der Teampsychologin vom Deutschen Leichtathletikverband, für unser Team halt zusammengesetzt und habe mit der darüber geredet. Und ich musste wirklich erstmal ein Päckchen heulen, um klarzukommen, weil es einfach so, so viele Emotionen waren und ich einfach generell so ein wahnsinnig emotionsgetriebener und geladener Mensch halt einfach bin. Und es war zu viel. Es war wirklich in dem Moment einfach viel zu viel für mich. Also es waren viel zu viele Eindrücke, es war viel zu verarbeiten. Aber auf der anderen Seite habe ich es halt auch total genossen und fand es total geil. Und ich war wirklich schlicht und ergreifend emotional überfordert. Und das ist was ich sehr lange nicht mehr in dem Ausmaß erlebt habe. Und wo ich wirklich auch einfach in dem Moment Hilfe brauchte, um damit schnellstmöglich klarzukommen, weil ich ja am nächsten Tag dann abends mein Halbfinale hatte. Und mir halt klar war, hey, ich will da aber voll angreifen und wenn ich da jetzt in diesem Zustand halt einfach wieder runtergehe und das mich nochmal so umfährt, dann habe ich ein Problem. Und das wollte ich nicht und deswegen habe ich mich mit der Tanja zusammengesetzt. Das hat mir auch extrem gut getan, das hat mir richtig, richtig gut geholfen. Und deswegen war ich dann auch am nächsten Tag vorbereitet, was diese Atmosphäre betroffen hat. Nichtsdestotrotz, also man geht da raus und man fühlt sich wie ein Rockstar, ne? Also es ist schon cool. Allerdings habe ich auch nach dieser Vormittagssession angefangen, dafür zu beten, dass wir in unserem Staffelvorlauf nicht die Franzosen haben.
Weil dann würde es nochmal ein Stückchen lauter werden.
Ja, weil sobald irgendwo französische Beteiligung war, sind die völlig ausgeflippt, vor allem halt auch am Start. Also dann, während die Athleten in den Block gehen, normalerweise ist es da ruhig. In Paris wurde die ganze Zeit gebrüllt, Allez le bleu, Allez le bleu. Also die haben ja nicht aufgehört. Das war sowas Krasses. Also ich habe es mal einmal wirklich laut in einem Stadion am Start erlebt. Das war in Marokko in der Diamond League. Da habe ich dann gedacht, die lassen uns wieder aufstehen. Dann haben sie uns doch ausgeschossen. Da war ich damals auch höchst irritiert. Und es ging aber in Paris in einer Tour so an jedem Tag. Und die sind so ausgerastet. Und das ist schon, dass wir Staffelrennen halt einfach hatten, wo es halt wahnsinnig laut war, dass man halt seinen ankommenden Läufer fast nicht gehört hat. Also, dass man das Hepp nicht so gut hören konnte. Und das ist dann schon nochmal eine Zusatz-Schwierigkeit, die dann einfach kommen kann. Von daher habe ich echt gehofft, dass die nicht bei uns im Vorlauf sind. Wir hatten ja dann noch am Ende Glück, sie waren nicht in unserem Vorlauf, aber standen dann halt im Finale mit uns auf der Bahn.
An dem Abend, an dem ich im Stadion war, vor dem Start der 400 Meter im Zehnkampf, ich glaube der Lauf mit Niklas Kaul war das, musste der Start auch um, ich glaube, 3, 4, 5 Minuten verschoben werden, weil plötzlich auch Stadiongesänge aufkamen und man wusste gar nicht so genau, was ist eigentlich Sache. Und ich glaube,
ich weiß, was es war.
Weil ein französischer Schwimmer, der die nächste Medaille geholt hat.
Genau. Und mein Freund war an dem Abend auch im Stadion und der meinte auch, na so, auf der einen Seite ist es geil, wie wahnsinnig die Stimmung ist, auf der anderen Seite hat den Franzosen aber auch so ein bisschen das Gefühl gefehlt für den Moment und für den Sport, dass sie damit jetzt gerade andere Sportler halt auch einfach schlicht und ergreifend behindern mit dem, was sie da halt tun. Er sagt, das ganze Stadion saß eigentlich nur da und hat aufs Handy gestarrt, weil es halt gerade nochmal um olympisches Gold im Schwimmen halt für Frankreich ging. Gab dann wohl auch diese Goldmedaille halt nochmal, aber nichtsdestotrotz hat das natürlich dann halt in dem Moment die 10 Kämpfer, die am 400-Meter-Start waren, extrem daran gehindert, ihren Lauf überhaupt machen zu können, weil es aber auch überhaupt nicht dahin gehört hat in dem Moment. Ne? Also es war schon eine besondere Herausforderung, in diesem Stadion zu laufen.
Mit was für Techniken bist du dann quasi in das Stadion reingekommen, als es zum Halbfinale ging? Also warst du schon davor völlig im Fokus? Hast du, weiß ich nicht, irgendein Mantra gehabt, was anderes, dass du dich auf dich konzentriert hast und das Außen so ein bisschen außen gelassen hast?
Also ich bin völlig fokussiert gewesen. Ich habe mir aber auch erlaubt, das Ganze auch mit zu genießen ein Stück weit und diese Stimmung auch ein bisschen mit zu genießen. Habe aber auch mein eigenes persönliches kleines Mantra gehabt. Das spreche ich aber hier jetzt lieber nicht aus. Das ist persönlich, das bleibt bei mir. Und nee, also wir haben da eigentlich einen ganz guten Weg gefunden, wie ich dann mit dieser Situation dann da vor Ort klarkommen konnte. Und ich habe mich halt auch für das Halbfinale wirklich wohlgefühlt im Stadion. Also da hatte ich dann echt überhaupt kein Problem mehr mit der Atmosphäre oder so. Das hat mich dann nicht mehr so erschlagen oder irgendwie fertig gemacht in irgendeiner Art und Weise, sondern da habe ich mich dann wirklich wieder zu 100% wohlgefühlt auf der Bahn.
Und dann deine Zeiten im Vorlauf 11.08, im Halbfinale dann 11.09, auch wirklich gute, richtig gute Zeiten bei den Olympischen Spielen oder im Sprint, gerade auch bei den Frauen, da geht es halt immer sehr, sehr eng, sehr, sehr knapp zur Sache. Und da klappt es dann, manchmal klappt es halt einfach nicht, dann in die nächste Runde zu ziehen. Aber wie war so für dich dann das Gefühl nach dem Lauf?
Sagen wir mal so, als ich auf der Anzeigetafel dann gesehen habe, dass ich in meinem Lauf Vierte geworden bin und dass die Dritte aus meinem Lauf mit einem kleinen Coup weitergekommen ist und mit was für einer Zeit sie weitergekommen ist, ist mir ehrlicherweise im ersten Moment ein Fuck über die Lippen gekommen. Natürlich war die Frustration in dem Moment halt auch einfach echt groß oder halt der Ärger einfach, vor allem, weil es eine Athletin war, die zwar klar eine bedeutend bessere Bestzeit als ich stehen habe und auch eine bessere Saisonbestzeit als ich stehen hatte. Nichtsdestotrotz habe ich die schon häufiger in direkten Duellen oder halt in direkten Rennen in ihre Schranken verwiesen, auch in der Diamond League schon. Und also das ist eine Athletin, die ich eigentlich auch unter Kontrolle haben kann. Es ist mir aber nicht gelungen. Es hat einfach nicht sollen sein. Also das Ärgerliche ist halt auch einfach, ich habe mir das Rennen im Nachgang mit meinem Coach zusammen noch mal einmal angeschaut und wir haben geguckt, habe ich große Fehler drin gehabt oder so. Nee, nicht wirklich. Also es war kein schlechtes Rennen und das ist eigentlich das, was noch so viel mehr frustrierend daran ist. Ich meine, ja, meine Reaktionszeit war nicht der Hit. Das ist aber keine Überraschung. Das sollte hier eigentlich niemanden mehr überraschen, der meine Karriere schon so ein bisschen verfolgt hat in der Vergangenheit. Von daher, ja, ist es halt einfach so ärgerlich. Es hat einfach an dem Tag nicht sein sollen. Am Ende waren es 200stel, die mir gefehlt haben. Es waren 200stel, die ich eigentlich wirklich entspannt auf dem Kasten hätte haben sollen, weil ich halt in Shape war. Ich meine, jetzt nach dem, was ich hier jetzt nochmal in Berlin gelaufen bin, ist halt so ein bisschen die Überlegung, hat sich Corona da vielleicht doch nochmal ein bisschen anders ausgewirkt, weil ich ja nun mal direkt vor den Spielen einfach erkrankt war. Und das weiß man aber alles nicht. Das ist jetzt alles nur reine Spekulation, was man da jetzt halt anstellen kann. Will das auch gar nicht, ich sag mal, zu sehr an die große Glocke hängen. Fakt ist halt einfach, es hat an dem Tag einfach nicht gereicht. Und das ist halt manchmal im Sprint so das Gemeine. Auf der einen Seite bin ich so häufig dankbar dafür, dass ich so eine unfassbar messbare Sportart habe, weil da gibt es halt einfach Fakten. Aber an dem Tag war ich echt sauer, dass ich eine messbare Sportart ausübe. Weil es dann natürlich halt einfach in dem Moment auch so ein bisschen wehgetan hat, weil man gesagt hat, ey, 200stel, weißt du, wie wenig das eigentlich ist? Das war natürlich einfach in dem Moment ärgerlich und frustrierend, weil es halt auch einfach nicht das ist, wofür ich da angetreten bin, wofür ich da hingekommen bin. Ich wollte da in dieses Einzelfinale und die Zeiten, die dafür notwendig waren, sind eigentlich Zeiten, die ich definitiv drauf gehabt hätte. Aber es hat halt einfach an dem Tag nicht sein sollen. Mein Körper hat einfach mehr an dem Tag nicht hinbekommen. Mein Trainer hat es in dem Moment, glaube ich, sogar noch mal mehr mitgenommen als mich selbst. Der war richtig am Ende. Das war auch spannend für mich in dem Moment, weil normalerweise ist es immer umgekehrt gewesen in den letzten Jahren.
Wie hat sich das gezeigt?
Er wurde sehr emotional und das ist ja normalerweise, ist er eigentlich der von uns beiden, der da mehr den klaren Kopf bewahrt. Und bei mir rollen dann halt mal schnell eben kurz einmal die Frustrationstränen, aber das war jetzt halt gar nicht. Weil ich halt da gestanden habe und gesagt habe, es war vom Grundsatz her, von der Ausführung her kein schlechtes Rennen. Und ich gesagt habe, also ich habe alles gegeben, was ich in dem Moment geben sollte und ein anständiges Rennen auf die Bahn gebracht und es hat einfach nicht gereicht. Und das ist aber auch genau das, was er mir halt auch nochmal bestätigt hat oder so, wie er das Rennen halt auch selber wahrgenommen hat. Aber ihn hat das Ganze einfach so fertig gemacht, weil er gesagt hat, ey, du reißt dir so den Hintern dafür auf, seit Jahren, begleitet er das Ganze ja halt auch einfach schon und kriegt das ja auch mit und dass es dann halt 200stel sind, das hat ihm auch echt wehgetan in dem Moment. Nicht nur mir, aber gut, wir haben dann einmal drüber geredet, wir haben halt wie gesagt das Rennen nochmal zusammen analysiert, sind dann auch nochmal wieder zu dem Entschluss gekommen, es war kein schlechtes Rennen und haben dann nur dagestanden und gesagt, es hat nicht gereicht, wir haben uns hier nichts vorzuwerfen und dann müssen wir den Blick nach vorne richten und ab da wurde der Fokus dann für mich dann halt voll und ganz auf die Staffel gerichtet, weil ich habe halt von dem Mann eine Einschätzung und eine Bewertung von dem Rennen bekommen, der mir eine anständige Bewertung und Einschätzung davon geben kann. Das ist einfach mein Coach, der weiß, wie ich in den vergangenen Wochen und Monaten trainieren konnte, wie ich mich vorbereiten konnte, was ich gemacht habe oder was ich halt auch nicht gemacht habe. Da weiß er halt drüber Bescheid und er kann das Ganze als einziger Mensch eigentlich abseits von mir selbst anständig einschätzen und nochmal eine andere Einordnung davon halt geben. Und die habe ich halt nach dem Rennen von ihm bekommen. Und damit ist das Thema dann halt auch für mich durch gewesen. Also damit war dann danach für mich ein Haken dran. Ich habe mich mit unserer Physiotherapeutin, mit der Stenner dann noch ausgelaufen, Körper nachbereitet. Und dann bin ich wieder zurück ins Olympische Dorf gefahren. Und dann war der Blick nach vorne gerichtet auf die Staffel.
Und dass du da wirklich einen Haken dran gemacht hast, das hat man dann tatsächlich auch in den Staffelläufen gesehen. Also im Zweifelsfall hätte ich noch gesagt, du hast die, ich sag mal, eher negative Energie gebündelt und dann in was Positives umgewandelt in den beiden Läufen. Weil da insbesondere auch nochmal die Kurve im Finale war ja so der absolute Wahnsinn. Aber schauen wir mal kurz nochmal auf die Staffelrennen. Ihr seid ja sehr, sehr gut schon im Vorlauf an den Start gegangen, hatte dann aber mit Sophia Jung tatsächlich ein wenig Pech, dass sie sich verletzt hat nach dem Vorlauf. Das ist natürlich auch immer so eine Situation, gerade bei so großen Meisterschaften, wie geht man dann damit um? Wie stellen wir das um? Wie war da so die Situation vor oder nach dem Lauf?
Genau, also Sophia hat in dem Vorlauf selber noch keine Probleme gehabt. Während wir dann allerdings durch die Mixed Zone gegangen sind, die Mixed Zone war in Paris extrem lang. Also einmal gab es diesen TV-Bereich und dann musste man unter den Tribünen noch eine Weile rumlaufen. Dann gab es nochmal den ganzen Pressebereich und dann musste man noch ein bisschen laufen, bis man überhaupt erstmal wieder an seine Klamotten gekommen ist und sich umziehen konnte. Und als wir durch den TV-Bereich durch waren, hat Sophia uns dreien schon signalisiert, dass sich, während wir dann jetzt durch diese Mixzone gegangen sind, sich bei ihr im Bein was komisch anfühlt, wo wir sie dann schon gefragt haben, ob sie lieber direkt schon durchgehen möchte, also gar nicht erst diesen Pressebereich noch mitmacht, dass wir das ohne sie machen, damit sie möglichst schnell halt physiotherapeutische Behandlung bekommen kann, damit sich das Ganze angeguckt werden kann. Da meinte sie aber, nee, das sollte jetzt noch gehen, das sollte kein Problem sein, nur damit wir uns halt nicht wundern, warum sie halt direkt zur Physiotherapie gehen wird, sobald wir auf dem Warm-Up-Track sind. Und ich muss halt echt nochmal sagen, ich ziehe da halt einfach meinen Hut vor, wie klar und deutlich Sophia das aber auch mit uns von vornherein kommuniziert hat, also auch mit dem ganzen Team, auch als wir dann auf dem Warm-Up-Track angekommen sind, hat sie sofort mit den Coaches gesprochen, ist dann auch sofort zur Physiotherapie gegangen. Das ist nicht selbstverständlich, am Ende sind wir in einer Sportart unterwegs, wo es eigentlich viele Einzelkämpfer sind und diese Einzelkämpfer schmeißt man dann für eine Staffel zusammen und da gibt's halt immer mal wieder Charaktere, die halt ihr eigenes Ego lieber nach vorne stellen, als das Team nach vorne zu stellen und das hat Sophia aber definitiv nicht gemacht. Das zeichnet sie da echt wahnsinnig, wahnsinnig stark aus und da ziehen wir, glaube ich, auch alle unseren Hut davor, dass sie sofort, als sie gemerkt hat, das könnte schwierig werden, sich da gemeldet hat. Und sie hat halt auch gesagt, also wenn es jetzt um einen Einzelstart von ihr gegangen wäre, dann hätte sie sich auch nochmal auf die Bahn gestellt. Aber so wie es jetzt halt war und wo wir halt auch einfach nochmal zwei weitere Athletinnen mit dabei hatten, die genauso gut sich auf die Bahn stellen konnten, also sei es jetzt eine Alex Burkhardt, die am Ende dann zum Einsatz gekommen ist auf der Eins, oder halt auch Lisa Marie Quaye, die jetzt leider nicht zum Einsatz gekommen ist, die hätten beide einen genauso guten Job machen können. Und Sophia war das klar und deswegen hat sie halt gesagt, ich stelle mich lieber hinten an, weil ich einfach auf dem Level jetzt nicht nochmal laufen kann. Ich kann euch nicht garantieren, dass ich es durchschaffe bis in den Wechsel rein mit Lisa. Und das Risiko ihr halt einfach zu hoch war, wo sie gesagt hat, im Einzelrennen wäre ich gerannt, auf Teufel komm raus. Ja. Ne? Aber hier ging es jetzt halt nicht um sie selbst, um ihre eigene Leistung, sondern hier ging es jetzt um das Team. Und das rechnen wir ihr alle extrem hoch an, dass sie sich selbst da halt lieber hinten angestellt hat und halt wirklich das Team nach vorne gestellt hat und gesagt hat, nee, wir brauchen da das bestmögliche Team auf der Bahn, weil wir halt einfach so eine krasse Chance haben, da mit um die Medaillen zu laufen und mit um die Medaillen laufen zu können. Und das wurde wirklich von vornherein echt klar von ihrer Seite aus kommuniziert, auch von den Coaches. Also wir haben an dem Abend dann tatsächlich nochmal zusammengesessen und eine Mannschaftssitzung gehabt, bei der dann halt verkündet wurde, wie wir dann am nächsten Tag halt laufen werden, dass wir nicht mit Sophia laufen werden, also dass Sophia es einfach nicht kann. Das ist natürlich auch absolut keine einfache Mannschaftssitzung gewesen. Da sind auch einige Tränen gerollt von allen Beteiligten. Da haben wir dazwischen nur die Coaches angeguckt und haben nur gesagt, übrigens herzlich willkommen in der Frauenstaffel. Das ist einfach für uns alle eine sehr emotionale Reise gewesen, weil einige von uns auch einfach schon so unfassbar lange in dieser Frauenstaffel halt auch einfach mit dabei sind, also eigentlich so ziemlich alle von uns und schon so lange hinter diesen Medaillen hinterherjagen. Also von daher ging das da dann auch nochmal, ich sag mal, ganz anders ab. Aber es war wirklich, also wirklich schön zu sehen oder halt auch einfach die ganze Zeit vor Ort zu spüren, was wir für eine tolle Truppe für diese 4x100 Meter Frauenstaffel halt vor Ort hatten, wie super harmonisch das da war und wie sehr wir uns aber auch alle gegenseitig vor Ort halt auch den Rücken gestärkt haben. Also auch als es dann im Warm-up fürs Finale losging und Sophia hat sich da am Anfang auch noch ein bisschen mitbewegt, weil es ihrem Körper auch einfach in dem Moment halt ganz gut getan hat und das von den Physiotherapeuten und Coaches halt auch nochmal empfohlen wurde. Lisa Marie Quaye war natürlich halt auch voll mit dabei. Die muss sich ja immer als Ersatzläuferin halt mit warm machen, bis es in den Quorum geht. Und die Mädels haben uns so gut den Rücken freigehalten und haben so sehr damit dazu beigetragen, dass so eine ganz ja, besondere Stimmung für uns in dem Warm-up die ganze Zeit existiert hat. Also es waren alle durch die Bank weg permanent mit einem Lächeln auf dem Gesicht unterwegs im Warm-up. Also seien es die Athletinnen, seien es die Coaches, seien es die Betreuer, die Physiotherapeuten, es war völlig egal wer. Alle waren nur am Grinsen die ganze Zeit.
Also da lag was in der Luft.
Ja, es lag was in der Luft und ich fand es auch einfach unfassbar schön, dass Lisa Marie Quaye, nachdem ich einen so einen Ablauf durch die Kurve einmal gemacht hatte, bevor ich nochmal einen abschließenden Wechsel mit Becky gemacht habe, kam sie nur zu mir an und sagte so, Gina, hier, ne, die Französin da drüben, die haben schon alle gerade ganz ehrfürchtig geguckt, die haben schon Schiss, die haben richtig Schiss vor dir, ne? Und das ist dann manchmal echt so ein bisschen, dieses kleine bisschen Trash-Talk, was in so einem Moment entscheidend sein kann und einfach mal gut tun kann. Und ja, also dann kam sie zwischendrin, kam sie nochmal an und sagte, hey, sie macht schon einen Stare-Down mit der einen von den Franzosen. also es war wirklich, so, es war wirklich, wirklich, ja, einfach schön für uns halt zu spüren, wie sehr sie, auch wenn sie selbst nicht auf der Bahn stand, auch aber auch einfach hinter diesem Team auch einfach mitgestanden hat. Und das war, also es war wirklich was Besonderes. Also man hat es in einer Tour auf diesem Warm-up gemerkt, dass das, was da jetzt passieren kann, was ganz Großes werden kann und dass wir einfach ein besonderes Team da vor Ort hatten.
Was war so die letzte Ansprache, bevor ihr dann wirklich auf die Position im Stadion gegangen seid? Also habt ihr euch dann nochmal irgendwie zusammengeschlossen und nochmal irgendwie euch eingeschworen oder sowas?
Wir haben uns einmal nochmal natürlich mit allen zusammengeschlossen, bevor es in den Quorum ging. Und dann haben wir uns aber auch im Quorum, bevor es dann halt losging, dass wir Richtung Positionen geführt wurden, also kurz bevor es halt rausging, als wir da losgeführt wurden, da haben wir uns auch nochmal einmal kurz zusammengestellt, da haben wir uns auch nochmal einmal kurz zusammengeschworen. Es war jetzt natürlich halt ja irgendwie ein bisschen witzig, weil wir am Ende mit unserer Münchner Goldstaffel ja auf der Bahn gestanden haben in diesem Finale. Ne? Also es war jetzt die Staffel, mit der wir in München auf der Bahn gestanden haben und wenn ich an München 2022 zurückdenke, war das damals so, dass ich zu den Mädels im Quorum, als wir ins Stadion geführt worden sind, nur gesagt habe, ich war mir noch nie einer Sache so sicher wie jetzt heute hier, weil ich einfach so ein unfassbar gutes Gefühl mit den Mädels halt da hatte, wo ich gesagt habe, das wird was. Also wir holen uns hier diese Goldmedaille. Also das war die Einstellung, mit der ich in München in dieses Stadion reingegangen bin, weil ich so ein unfassbares Vertrauen in dieses Team hatte. Und es war jetzt so interessant, weil ich hatte dieses Feeling im Vorlauf schon, wo Sophia noch mit auf der Bahn gestanden hat in Paris, Ich habe aber dieses gleiche Gefühl auch nochmal wieder gehabt, als wir halt für das Finale der Alex dann halt wieder mit der gleichen Besetzung wie aus München in dieses Stadion reinmarschiert sind. Ich sage, Mädels, ich war mir noch nie einer Sache so sicher, dass das klappt, dass wir das können, wie heute. Und das Schöne war, die anderen haben es aber genauso gesehen. Also die hatten auch alle dieses Feeling, dass wir das können und dass wir das hinkriegen und dass das was ganz Besonderes wird. Also es war, wie gesagt, total, total spannend. Aber da sieht man halt auch, was es ausmachen kann, wenn man sich halt auch einfach schon lange kennt und wie wichtig es aber auch ist für so eine Staffel, ein gutes Miteinander zu haben. Also sowohl mit Ersatzläuferinnen als auch mit denen, die am Ende halt auf der Bahn steht, wie viel das halt auch einfach nochmal dazu beitragen kann und nochmal helfen kann an der Stelle. Und wir sind bei strahlendem Sonnenschein und tollen Temperaturen in diesen Core Room reingegangen. Und dann standen wir hinter dieser Absperrung, kurz bevor es dann halt reinging und wir da rein durften ins Stadion und stehen da hinter dieser Wand und gucken. Und auf einmal sagt die Alex nur, ey Mädels, das schüttet, das schüttet. Und während andere sich da nur gedacht haben, oh nee, und standen wir alle nur da und haben es eigentlich ehrlicherweise so ein bisschen gefeiert und haben nur gedacht, boah, die Dramaturgie ist perfekt.
Ja.
Ne, war dann natürlich auch ein bisschen schwierig. Wir kamen auf die Bahn raus und so wie der Regen kam, wie der Wind stand, wie das Stadion konzipiert war, war quasi diese Kurve von mir, ab da, wo mein Wechselraum zu Ende war, trocken. Das heißt, ich stand im strömenden Regen, musste im strömenden Regen auch ausmessen. Es ist dann auch ein bisschen schwierig. Der Mondo-Belag ist mal besonders rutschig.
Das bleibt da nicht kleben.
Genau,
das
und da dann,
Band,
genau, und da dann dieses Tape halt auf diese nasse Bahn drauf zu kleben, das war eine Herausforderung, aber ich habe es so festgedrückt, dass es dann Gott sei Dank hielt. Ich habe mich übrigens auch, als ich meine Füßchen ausgemessen habe, beim ersten Mal habe ich mich verzählt. Ich muss nochmal wieder zurückgehen, muss nochmal neu machen.
Das kenne ich zu gut.
Hey, das ist mir auf dem Level eigentlich noch nie passiert. Das war auch ein erstes Mal, aber es war ganz witzig. Und ja, also dann habe ich Füße nochmal neu ausgemessen, habe das nochmal gemacht, das halt richtig hingeklebt, dass es da richtig klebte. Und dann habe ich meinen ersten Ablauf gemacht und habe halt festgestellt, wirklich ab dem Moment, wo ich aus dem Wechselraum raus war, war dieser Regen weg und ich war am Trocknen. Und ich dachte, na super. Becky hatte dadurch aber Glück. Das heißt, da, wo sie ihr Tape hingeklebt hat in der Kurve, war es trocken. Das heißt, da klebte alles und sie konnte im Trockenen stehen. Während Lisa, Alex und ich da halt wirklich auf der Bahn standen wie begossene Pudel, bis es losging. Und ja, das Rennen war dann natürlich der absolute Wahnsinn. Also ich habe es ja vorhin einmal angesprochen, dass wir die Franzosen mit im Lauf hatten und dass es halt immer besonders laut wird, wenn die Franzosen irgendwo waren. Ich habe tatsächlich im Wechselraum einfach irgendwann den Arm rausgemacht, weil ich bis dahin Lisa noch nicht irgendwie gehört hatte und mir nicht sicher war, ob sie vielleicht schon gerufen hat und ich sie einfach nicht hören konnte auf dieser Bahn, weil es einfach so unfassbar laut war. Und habe aber im Nachgang, als ich mir die Aufnahmen angeguckt habe, festgestellt, Lisa hat gar nicht Hepp gerufen. Ich habe den Arm aber trotzdem einfach scheinbar zum wirklich perfekten Zeitpunkt für sie rausgemacht, weil der Stab kam ja dann halt echt schnell und der Wechsel war super, aber das war einfach in dem Moment Intuition, wo ich gesagt habe, nee, hier muss irgendwie jetzt zu diesem Zeitpunkt, da sieht man dann doch mal, dass ich das bezahlt mache, dass ich seit 2015 bei jedem Großereignis in dieser Staffel auf der Bahn gestanden habe, dass da gewisse Intuition dann halt auch vorherrscht und man dann auch solche Sachen hinkriegt. Durch den Regen ist ja auch bei dem ersten Wechsel von Alex und Lisa einmal der Stab durch die Hand durchgerutscht, ne? Also das sind dann alles so extra Schwierigkeiten in dem Moment gewesen, aber es hat ja Gott sei Dank alles noch funktioniert und richtig, richtig krass fand ich, als ich festgestellt habe, dass ich es wirklich geschafft habe, Becky da als erstes wieder aus diesem Wechselraum rauszuschicken, ne? Weil das war in dem Vorlauf schon eine Sensation, weil man sich überlegt hat, ey, die Amis standen im Vorlauf schon in Bestbesetzung gegen uns auf die Bahn und die haben drei Einzelmedaillengewinnerinnen da laufen gehabt in dieser Mannschaft. Drei Einzelmedaillengewinnerinnen. Zwei davon aus den 100 Metern, eine über 200 Meter. Die hätten uns da vorne eigentlich schon zersägen müssen, aber haben sie nicht. Und das fand ich im Vorlauf schon so krass und dachte eigentlich, die werden im Finale nochmal irgendwie anderweitig aufdrehen, weil das passt ihnen ja auch nicht in den Kram. Dass wir es dann aber im Finale nochmal geschafft haben, fand ich echt, echt crazy. Umso erstaunlicher und ja, war dann der absolute Wahnsinn zu sehen, wie Becky dann da diese Finale gerade runterrennt. Ich habe gesehen, dass sie als drittes über die Ziellinie ist. Ich habe es aber erst geglaubt, als es auf Anzeigetafel stand.
Das wäre nämlich auch eine Frage, wann realisiert man das? Aber ich will auch nochmal ganz kurz zurück zu den Wechseln, auch zu der Kurve. Also wenn ich mich nochmal versuche, da in die Situation von dir hineinzuversetzen oder wenn man da in der Startposition steht, wartet auf die Läuferin. Ich meine, da sind immer noch die anderen Läuferinnen und Läufer auf der Bahn, die können einen so ein bisschen ablenken. Du hast das volle Stadion, wo auch viel Bewegung ist. Und dann hast du halt auch diese unglaubliche Geräuschkulisse. Also ich finde es unglaublich beeindruckend, dass es schon so in Fleisch und Blut übergegangen ist mit den Wechseln, dass du ja im Prinzip gar kein Kommando mehr brauchst. Ja. Also man versucht ja immer so, gerade bei den Wechseln, da die Perfektion zu erreichen und dass das wirklich am besten auf den Zentimeter genau passt. Die Arme sind bei beiden gestreckt und man übergibt quasi dann, wenn beide fast in Maximalgeschwindigkeit sind. Und wenn ich mir den Wechsel auch nochmal von euch gerade anschaue, das war ja fast ein perfekter Wechsel. Also ja. Da gibt es jetzt nicht mehr, aus meiner Sicht, nicht mehr viel zu optimieren.
Nee.
Und das dann nochmal unter dieser Prämisse oder unter diesen Voraussetzungen, ich habe gar keinen Hepp gehört, ich strecke einfach mal den Arm raus, das ist schon abgefahren.
Ja, also wenn man sich das Ganze so nochmal vor Augen führt oder wenn du das jetzt Ganze nochmal so ausführst, das ist eigentlich nochmal, es ist schon krass gewesen eigentlich. Es war ein verdammt schneller Wechsel. Wir haben im Nachgang eine Auswertung auch nochmal davon bekommen. Also ich glaube, nur der Wechsel von Becky und mir war nochmal einen ganz kleinen Tacken schneller. Oder war sogar der Wechsel von Lisa und mir der schnellste in dem Rennen? Also es war ein verdammt schneller Wechsel. Da sieht man dann aber auch wieder, also A, was das halt ausmacht, Erfahrung auf dem Level zu haben, also auf dem Level halt Staffel zu laufen. Für mich ist das, wenn ich an Position 3 stehe, ab da, wo es in den Startblock geht, für die Startläufer ist eigentlich mein Fokus am Start. Also alles andere, was um mich drumherum passiert, nehme ich in dem Moment gar nicht mehr bewusst wahr, sondern ich bin in dem Moment locked in und ich kriege auch nicht mehr mit, was die anderen Mädels neben mir auf den Bahnen dann da in ihren Positionen halt machen. Das ist mir ab da egal. Also ab da ist mein Fokus auf meinem Team. Ich versuche nach Möglichkeit, ob ich von da, wo ich stehe, halt irgendwie unsere Startläuferin sehen kann, damit ich einfach sehe, was da vorne passiert. Ist in den meisten Fällen in solchen großen Stadien gar nicht möglich, weil da immer irgendwas im Weg steht und irgendwelche Anzeigetafeln sind. Und die ersten Meter sind für mich dann immer Blindflug und ich muss mich dann erstmal orientieren. Das Schwere war jetzt dann halt auch noch, wir haben ja neue Trikots gehabt, also generell bei den Olympischen Spielen komplett neue Trikots gehabt. Fürs Finale gab es ja auch nochmal wieder ein anderes Trikot. Dann halt wirklich seine Athletin zu sehen. Gut, war mit der Alex vorne ein bisschen einfacher, weil Alex einfach ein bisschen größer gewachsen ist als die meisten. Genau, aber ab da, wo die Alex so ungefähr die Hälfte ihrer Strecke gelaufen hat, gehe ich tatsächlich runter in meine Ablaufposition, in den Dreipunkt dann da. Und bin ab da dann halt locked in, bis Lisa halt kommt. Und ich bin in meiner Karriere schon so, so häufig für diese Position 3 abgelaufen. Also ich laufe seit 2015 in unserer A-Nationalmannschaft und bin überwiegend die 3 gelaufen. Bin zwar auch einmal die 2 gelaufen bei einer EM, 2018 in Berlin, und einmal die 4 gelaufen. Nee, zweimal sogar die 4 gelaufen in Doha 2019 und 21 in Tokio bin ich auch die 4 gelaufen, aber ansonsten bin ich immer die 3 gelaufen und auch in der Jugendnationalmannschaft bin ich immer die 3 gelaufen. Das heißt, das ist eine Position, die kenne ich in- und auswendig. Das habe ich schon so, so häufig gemacht. Natürlich schließt das nicht aus, dass da auch mal Fehler passieren können. Fehler sind am Ende nur menschlich. Aber das ist was, das ist mein Steckenpferd, damit fühle ich mich wohl. Und gerade auch diese Wechsel mit Lisa, da kommt jetzt ja auch nochmal dann das Interessante dazu. Lisa und ich sind ein Jahrgang. Wir haben schon in der Jugend diesen Wechsel gemacht, weil Lisa ist in der Jugend die 2 schon gelaufen, während ich die 3 gelaufen bin. Das heißt, das ist ein Wechsel, den machen wir so nicht erst seit gestern. Klar gab es da eine längere Unterbrechung oder halt mehrere Unterbrechungen, weil Lisa ja leider über die Jahre hinweg immer mal wieder von Verletzungen halt einfach geplagt gewesen ist. Aber am Ende kennt man sich halt doch dann einfach.
Ja.
Ich finde nichtsdestotrotz, Lisa ist eine der schwierigsten Athletinnen, wenn sie angelaufen kommt, da den perfekten Zeitpunkt zu erwischen, loszulaufen, weil die mit so einer unfassbaren Leichtigkeit läuft, die steht auf einmal neben dir. Aber
hallo.
Ja, wirklich, also das ist echt. Das ist mit einer Alex zum Beispiel anders. Wenn die Alex auf der 2 läuft, dann das kriegst du ganz anders mit. Also das ist vom Gucken her wirklich was komplett anderes, weil die Mädels kommen ja halt auch einfach mit einem unfassbaren Speed da angerannt.
Ja.
Aber mittlerweile habe ich mich an Lisas Art zu laufen und an dieser Stil zu laufen doch Gott sei Dank über all die Jahre dann doch mal gewöhnt. Und wir haben eigentlich bei Großereignissen immer so die stille Regelung, Worst-Case-Szenario. Machst du einfach, also Mitte Wechselraum, sonst den Arm raus, wenn du gar nichts hörst oder wenn du das Gefühl hast, du nimmst einfach gerade gar nichts wahr. Und ich habe da halt auch gedacht, also jetzt müsste irgendwo der Zeitpunkt sein, ich mache einfach lieber mal den Arm raus, weil die müsste jetzt gleich irgendwann da sein. Und dann war das ja auch wirklich tatsächlich so und es hat wirklich am Ende gepasst. Aber da spielt halt auch einfach ein Haufen Erfahrung mit rein, was solche Wechsel betrifft, was solche Wechsel auch in solchen Stadien betrifft. Also das Ding hat ja wirklich perfekt gepasst in dem Moment. Also das war echt Gold wert. Und ich bin auch mit krassem Speed einfach aus diesem Wechselraum rausgekommen. Also ich konnte da so gut durchbeschleunigen. Das war ein Träumchen.
Das kann man wohl sagen. Ich habe hier nämlich gerade die Auswertung von dem Lauf, die offizielle Auswertung vom IOC auf. Und du hattest mit wirklich Abstand die schnellste Zeit in der Kurve. Also 9,89 Sekunden wurden gemessen für deinen Abschnitt in der Staffel. Ich scroll mal hier hoch. Die USA 10,25 Sekunden, die Franzosen 10,12 Sekunden. Also du warst mit über 2/10 Abstand die schnellste auf deiner Position. Du hast auf Platz 4 den Staffelstab übernommen, auf Platz 1 übergeben. Wir hatten, glaube ich, in der vorherigen Folge schon mal drüber gesprochen, schnell auf der Gerade zu sprinten ist das eine, aber den Speed mit in eine Kurve zu nehmen oder durch eine Kurve zu bringen ist das andere. Und das sticht ja schon nochmal extrem raus. Ist das was ihr im Training trainiert? Ich meine, du gehst ja normalerweise nur über die 100 Meter an den Start. Aber macht ihr im Training explizit schnelle Sprints?
Explizit schnelle, durch die Kurve? Also schnelle Sprints, so explizit durch die Kurve. Machen wir ja. Aber
durch die Kurve.
In der Kurve. Unsere zwei, also die 200 Meter bei uns laufen, die haben halt zwangsweise auch mal Sprints in der Kurve halt irgendwo mit dabei. Also teilweise runtergebrochene 200er, wo man dann als erstes einen 120er, dann einen 80er oder irgendwie so dann halt läuft.
Ja.
Da hat man sowas schon drin. Das habe ich aber dieses Jahr einmal gemacht und das war im Mai. Das heißt, ansonsten haben wir das nicht irgendwie explizit geübt. Mein Üben des wir sprinten schnell durch die Kurve findet wirklich eigentlich immer nur in der Staffel statt. Also immer nur, wenn wir Staffeltraining haben oder mit der Staffel irgendwo Wettkämpfe rennen. Aber das mit dem Kurvelaufen ist was mir schon immer relativ einfach gefallen ist. Ich habe dazu einmal einen sehr guten Tipp bekommen als Nachwuchsathletin, wo mir gesagt wurde, fürs Kurvelaufen soll ich einfach meine Schultern ganz, ganz leicht nach links halt eindrehen, also in die Richtung, in die es halt auch hier dann in der Kurve geht, weil damit gibt man quasi schon so ein bisschen die Kurve vor. Das ist also wirklich nur so eine minimale Bewegung, mehr ist das gar nicht. Und das ist eigentlich so der einzige ernstzunehmende Tipp, den ich jemals für so eine Kurve halt da bekommen habe, zum Kurvelaufen, um da schnell durchzukommen. Weil wenn man Lance danach fragt, dann ist das einfach immer nur run fast, turn left.
Klingt so einfach. Ja. Dann würde ich aber vorschlagen, wenn ich hier auf die Uhr gucke, machen wir einen Haken an die Olympischen Spiele und schauen jetzt nochmal auf das letzte Rennen deiner Saison 2024. Das ISTAF in Berlin, du hast ja im Vorfeld auch schon gesagt, Berliner Olympiastadion läufst du besonders gern. Das ISTAF ist ein ganz besonderes Rennen auch für dich. Und vor diesem Rennen in Berlin ist ja auch nochmal dein Trainer Lance extra in die Stadt gekommen. Oder wie war das genau?
Genau, also Lance ist an dem Sonntag in Berlin gelandet. Also der ist wirklich extra nur nochmal für dieses Meeting gekommen. Ich bin seine letzte Athletin für dieses Jahr gewesen, die nochmal irgendwo an den Start gegangen ist. Und er war jetzt deswegen noch in Amsterdam. Also wir hatten noch einige Athleten, oder was heißt einige Athleten? Es waren eigentlich nur noch Jareem, Richards und ich, die noch gerannt sind nach den Olympischen Spielen bei uns aus der Gruppe. Und deswegen war Lance jetzt dann halt noch in Europa und hat dann auch gesagt, dass er den Wettkampf mit mir in Berlin natürlich auf jeden Fall auch noch mitnehmen möchte und da auch nochmal mit dazukommen möchte und mich da vor Ort nochmal supporten möchte.
Und auch da habe ich auch schon in dem einen oder anderen Interview lesen können, dass du gesagt hast, vor dem ISTAF, da lag für mich so ein bisschen was in der Luft. Wir haben ja auch im Laufe der Serie immer mal wieder darüber gesprochen, dass du unglaublich fit bist in diesem Jahr, ihr nochmal an der Technik gearbeitet habt und dass, wenn alle Puzzleteile zusammenkommen, da auch eine extrem starke Zeit am Ende auf dem Display steht. Die extrem starke Zeit stand dann im Berliner Olympiastadion auch auf dem Display. Du bist die schnellste Deutsche seit 1988. Du hast eine neue persönliche Bestleistung aufgestellt. Was ist dir durch den Kopf gegangen, als du da über die Ziellinie gelaufen bist und da die Zeit gesehen hast?
Endlich. Also die Zeit als solche war jetzt für mich tatsächlich in keinster Weise überraschend, weil wir einfach durch die Zeiten, die ich im Training jetzt schon lange gerannt bin, einfach wussten, dass das eigentlich voll genau das Niveau halt ist, was ich eigentlich drauf habe und dass das eigentlich die Zeiten sind, die ich rennen kann. Und ich fand das jetzt aber halt sehr spannend, zum Ende der Saison, die ja dann nun mal doch sehr lang war, sowas dann jetzt nochmal aufs Parkett zu bringen oder sowas dann jetzt nochmal zu rennen. Also ich habe an dem Samstag mein Pre-Meet tatsächlich meinen Auftakt im Berliner Olympiastadion machen können. Und als ich das so gemacht habe und dann damit fertig war, habe ich den Stefan angeguckt. Ich sage, boah, also ich will jetzt nicht sagen, ich habe seit den Olympischen Spielen echt verdammt wenig trainiert, ne? Aber wenn ich den morgen vorne anständig erwische, dann wird es verdammt schnell und dann könnte das unter 11 Sekunden gehen. Es kann aber auch sein, wenn ich das Ding vorne nicht erwische, dass das zwischen 11.0 und 11.20 irgendwo halt rauskommt. Also da ist alles einfach möglich und habe das auch meinem Coach so gesagt und der sagte nur, du Gina, alles, was wir an Training machen mussten, ist schon lange, lange, lange passiert. Jetzt ging es wirklich nur noch darum, Fitness zu erhalten. Also nichts anderes haben wir jetzt eigentlich zwischen Olympia und jetzt hier halt gemacht. Wir haben wirklich nur so ein bisschen nochmal die Grundfitness erhalten, dass ich zumindest so ein bisschen hin und her gerannt bin. Aber das hat nichts mehr mit Training im herkömmlichen Sinne halt zu tun, weil die Arbeit halt einfach schon lange, lange passiert ist. Das hat einfach schon stattgefunden. Und ja, das war dann jetzt natürlich dann geil, das jetzt in Berlin nochmal abzurufen, wobei ich im Vorfeld gesagt habe, also wenn das jetzt in Berlin hier jetzt zum Saisonabschluss echt nochmal passiert, ne? Das heißt, ich glaube, da muss ich kotzen, weil ich hätte das gerne ein paar Wochen vorher gehabt.
Aber ja. du hast in einem Interview dann auch danach gesagt, du hast es einfach passieren lassen. Aber das ist wie kann man das am besten beschreiben?
Das kann man eigentlich am besten damit beschreiben, dass Lance halt einfach immer zu mir sagt, Speed ist nichts, was man erzwingen kann. Also wenn man Speed erzwingen möchte, werden die meisten Leute irgendwie oben fest in den Schultern und dann passieren einfach ganz schnell Fehler. Dann fängt man irgendwie an zu pressen und zu drücken. Und wenn man es einfach zu sehr will, dann passiert das oftmals nicht, weil einem einfach die notwendige Lockerheit halt einfach fehlt, die man für gewisse Positionen halt auch einfach braucht, um diese Position im Sprint halt einfach halten zu können. Und in Berlin ist mir es halt wirklich einfach mal gelungen, dass ich es halt einfach mal habe laufen lassen können und dass ich einfach mal den Speed habe passieren lassen. Und ja, ich meine, das Ende der Geschichte kennen wir alle. Also spätestens, als ich gemerkt habe, dass ich bei 60 Meter auch noch anfange, mich abzusetzen vom Feld, wusste ich, okay, es geht richtig ab und es wird richtig schnell. Deswegen bin ich auch durchgelaufen und habe nicht vor der Ziellinie aufgehört zu laufen, weil ich gesagt habe, mal gucken, was wir da jetzt am Ende kriegen. Da jetzt mit einer neuen PB natürlich dann zu diesem Zeitpunkt der Saison von der Bahn zu gehen, ist nochmal was sehr, sehr Schönes. Irgendwo auch was Ärgerliches, aber ich nehme es trotzdem und auf der anderen Seite aber auch nochmal wieder was Motivierendes fürs nächste Jahr, weil im nächsten Jahr finden die Weltmeisterschaften erst Mitte, Ende September statt und von daher ist es schon mal gut zu wissen, dass wir im September auf jeden Fall noch schnell rennen können, auch wenn wir im April in die Saison eingestiegen sind.
Das wäre nämlich jetzt tatsächlich auch meine nächste Frage. Was sind denn so deine Ziele vielleicht auch für das nächste Jahr? Wahrscheinlich jetzt im Winter geht es auch irgendwann wieder nach Florida und genau. Dann der Saisonhöhepunkt im nächsten Jahr, dann auch recht spät im September die WM.
Genau, also nächstes Jahr findet ja im September die Weltmeisterschaft in Tokio statt. Da werden wir dann Tokio hoffentlich mal mit Menschenmassen erleben können. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und das ist so das übergeordnete Ziel für das nächste Jahr, für die nächste Saison, wo nochmal angegriffen wird. Ich freue mich sehr darauf, was da jetzt dann halt am Ende für Zeiten kommen werden. Aber ich meine, meine Mission bleibt leider die gleiche, weil ich es jetzt in den letzten Jahren leider immer noch nicht geschafft habe. Ich möchte in ein Einzelfinale auf dem Level kommen. Ich glaube, die Zeit aus Berlin hat jetzt nochmal eindrucksvoll gezeigt, dass ich das tatsächlich auf dem Kasten habe. Aber es gilt halt wirklich jetzt einfach, es hinzubekommen, das Ganze an Tag X rufen zu können. Lance und ich, wir haben schon einige unterschiedlichste Pläne geschmiedet und haben schon ganz viele Ideen, was wir wie machen wollen. Wahrscheinlich wird es auch darauf hinauslaufen, dass ich in der Halle vielleicht ein oder zwei Wettkämpfe laufen werde. Das schauen wir mal, das ist noch nicht so ganz final. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall jetzt bereits schon darauf, wenn das Training wieder losgeht, auch wenn ich mich überhaupt nicht auf die Freitage freue, die mir bevorstehen werden, weil dann stehen wieder Bergläufe an. Da habe ich jetzt schon keinen Bock drauf, aber auf das Ganze drumherum, auf den ganzen Rest. Also ich freue mich schon wieder, wenn die Arbeit anfangen wird, auch wenn ich jetzt erstmal 6 Wochen lang frei habe. Da bin ich auch dankbar für.
Und ich glaube, das sind ja auch die perfekten Schlussworte für uns, nicht nur für unsere Folge, sondern für unsere komplette Serie Schnell nach Paris. An der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank von mir, dass du dir wirklich die Zeit ja so oft genommen hast. Es war ja eine sehr, sehr intensive Saison, eine sehr, sehr lange. Und dass du dann trotzdem ja nicht nur mir, sondern den ganzen Hörern vom Podcast ja auch diese Einblicke gegeben hast. Das ist nicht selbstverständlich, gerade wenn sowas wie Olympia auf dem Plan steht. Deswegen genieß erstmal deinen Urlaub. Und dann irgendwann im September auch einen guten Start in die nächste Vorbereitung.
Dankeschön.
Und das war's jetzt tatsächlich mit unserer Serie Schnell nach Paris. Die Saison 2024 geht so langsam zu Ende. Und wenn euch dieses Konzept gefallen hat, schreibt gerne in die Kommentare bei Spotify oder auch auf meinem Instagram-Kanal. Für weiteres Feedback oder auch neue Ideen freue ich mich immer. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.